Herzlich willkommen beim PR Talk to go, der Branchenpodcast des Leipziger Public Relations Studierende e.V. rund um die Themen PR und Kommunikation. Gleich geht's los und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts PR Talk to go.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts PR Talk to go.
Herzlich willkommen zur ersten Folge der mittlerweile fünften Staffel unseres Podcasts PR Talk to go.
Ich bin Sophie Siekert.
Mein Name ist Franziska Wehr.
Und ich bin Kirsten Götel. Und ich freue mich, dieses Mal eine Episode der ganz besonderen Art einleiten zu dürfen. Wie jedes Jahr verabschiedet sich der LPRS aus dem vergangenen Jahr mit einem Jahresrückblick. Und da 2024 schon direkt an die Tür klopft, wollen wir einmal darauf schauen, was ist dieses Jahr passiert? Was haben wir erreicht und wie ging die Zeit eigentlich schon wieder so schnell um? Ganz genau, es gibt einen Jahresrückblick des Team Podcasts. Wir hören in die Highlights aller Folgen im Jahr 2023 rein. Es sind 7 an der Zahl, inklusive unseres Specials für das Forum mit 3 Minifolgen rund um das Thema Gen Z. An dieser Stelle möchten wir natürlich allen Gästen danken, dass sie unser Podcast-Jahr 2023 so bereichert haben mit ihrem Input, den spannenden Einblicken und natürlich den klugen Antworten auf unsere teilweise sehr neugierigen Fragen. Natürlich danken wir auch dem ganzen LPRS inklusive Studierender und Alumni und dem ganzen Team Podcast für die tatkräftige Unterstützung und eure tolle Arbeit. Last but not least, der allerwichtigste Dank, unsere HörerInnen. Danke, dass ihr dem PR Talk to go auch dieses Jahr in der 5. Staffel treu geblieben seid und mit uns gemeinsam in die Kommunikationsbranche mit euren Kopfhörern abtaucht. Aber die 5. Staffel ist natürlich noch nicht vorbei. Auch im Jahr 2024 geht es weiter und im Oktober 2024 beginnt dann tatsächlich schon unsere 6. Staffel. Viel Spaß nun beim Zurückblicken oder besser beim Zurückhören und wir freuen uns auf ein tolles Jahr 2024 gemeinsam mit euch und dem PR Talk to go. Starten wir mit der ersten Episode des Jahres, die wir im Januar veröffentlicht haben. Zu Gast war Mary Walsh, Senior Communication Managerin von Newcow, und sie hat mit uns über den Prozess des Relaunchs der Marke gesprochen. Ich bin Kirsten Götel und habe heute Mary Walsh zu Gast von Newcow und möchte ihr und natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen. Du bist Senior Communication Managerin bei Newcow und sprichst mit uns heute über das Thema Relaunch und ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
Wie war das denn bei euch? Wann habt ihr gemerkt, dass es an der Zeit für einen Relaunch ist und wie habt ihr euch dafür entschieden?
Wir haben 2021 gesehen, dass unsere Wiederkaufrate nicht so hoch ist. Wenn wir die großen Kommunikationskampagnen gefahren haben, haben viele Leute probiert. Und dann ist aber der Zweitkauf ausgeblieben. Und da haben wir Befragungen gestartet, weil die liefen auch über mehrere Monate. Und da kam tatsächlich raus, dass der Geschmack eher ungewöhnlich ist und deshalb die Regel kein zweites Mal gekauft werden. Und haben wir uns hingesetzt und oder das Gründerteam sich mehr wurde mit dem Team damals hingesetzt. Okay, wir wollen halt in der Schokoladenindustrie was verändern, was dringend notwendig ist. Es muss einfach nachhaltiger werden. Aber wie schaffen wir das, wenn wir eigentlich ein nischiges Produkt haben? Wir müssen mehr Menschen begeistern da draußen. Und ja, da lag das eigentlich auf der Hand. Wir müssen an die Rezeptoren ran.
Was mich besonders daran interessiert, du als Senior Communication Managerin, wie vermittelst du denn einen Geschmack?
Ja, Kirsten, also ich glaube, Geschmack kann man nicht erzählen. Wir können immer wieder sagen, schmeckt lecker, schmeckt lecker, schmeckt lecker. Am Ende, also unsere Devise ist probieren, probieren, probieren. Und wir haben in der Relaunch-Phase ganz viele Probierpakete verschickt, so als kleiner Gruß aus der Küche. An Influencerinnen, an Leute, die uns lange begleitet haben, an andere Marken. An verschiedensten Touchpoints haben wir quasi probieren lassen. Wir machen viele Samplings und Verkostungen, was wichtig ist, und versuchen auch unsere Bekanntheit mit Partnerschaften zu stärken. Also, dass wir da auch in neue Konsumentinnen-Segmente reinkommen.
Welchen Tipp hast du denn für junge Zuhörerinnen und Zuhörer, die quasi gerade noch ganz am Anfang von ihrer Karriere stehen?
Ich habe so ein bisschen an meine Studienzeit zurückdenken müssen bei der Frage Und ich weiß auch gerade in Leipzig, in der Kommunikation im Speziellen, es gibt so, so viele Talente da draußen. Und ich würde mir wünschen, dass an alle jungen Menschen da draußen, dass ihr euch gewahr seid, was ihr mit eurem Talent an Impact eigentlich leisten könnt. Also, dass ihr wirklich schaut, vielleicht gerade nach einem Studienabschluss, nicht irgendeinem Job nachjagt oder erstmal irgendwas macht, sondern dass ihr euch überlegt, was treibt mich an, was möchte ich gern machen mit dem, was ich kann, wofür möchte ich mein Talent einsetzen.
Im Frühjahr 2023 stand dann schon direkt das Forum vor der Tür und wir als Team Podcast haben uns dafür etwas ganz Besonderes ausgedacht. Das Forumsthema ist Gen Z gewesen und wir wollten auf dieses Thema einstimmen und hatten dafür drei unterschiedliche ExpertInnen zu Gast, die mit uns über das Thema Gen Z gesprochen haben. Den Anfang hat Professor Michael Kleinjohann gemacht.
Ich bin Sophie Siekert und freue mich darauf, heute meine allererste Podcast-Folge im Team Podcast aufzunehmen. Diese ist dabei in zweierlei Hinsicht etwas ganz Besonderes. Ende April findet unser alljährliches LPRS-Forum statt. Unter dem Motto Next Gen – Kommunikation für und von jungen Generationen tauschen wir uns als Studierende gemeinsam mit Praktikern und PraktikerInnen zu dem Thema aus, wie die Kommunikationsbranche den zukünftigen Generationen und ihren Vorstellungen sowie Wünschen begegnen soll. Zu diesem Zweck gestalten wir von Team Podcast über die kommenden drei Wochen hinweg Minifolgen, die das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten sollen. Den Start mache ich und ich freue mich, dass ich für diese besondere Folge Professor Michael Kleinjohann begrüßen darf.
Ja, hallo Frau Siegert, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich Ihr erster Podcast-Gast bin. Da haben wir etwas gemeinsam übrigens. Für mich ist dieser Podcast auch eine Premiere, denn obwohl ich mich wissenschaftlich natürlich mit Podcast als Medium und Werbeträger beschäftige, bin ich kein Podcast-Hoster und habe noch nie als Gast an einem Podcast teilgenommen. Von daher wirklich eine Premiere.
Wie würden Sie denn diese Zielgruppe Next Generation, Generation der Zukunft, Gen Z denn definieren und was macht diese aus?
Ja, vielleicht einmal ganz kurz zum Terminus Generation oder Generation ein paar Worte. Die Identifikation und die Definition einer möglichst homogenen Zielgruppe ist da im Marketing eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Insbesondere auch, um diese Zielgruppe von anderen Adressaten abzugrenzen und sie präzise, besonders präzise und genau durch persuasive Kommunikation zu erreichen. Diese Beschreibungen und Abgrenzungen, die können über die unterschiedlichsten Kriterien erfolgen, wie zum Beispiel Haushaltsnettoeinkommen, Wohnort oder Kauf- oder Konsumgewohnheiten oder eben auch über das Alter oder die Alterskohorte. Die Typisierung über Generationen bietet sich dabei besonders an, weil sie noch einen ganz besonders spannenden, soziologisch spannenden Vorteil bietet. Nämlich alle Generationen unterscheiden sich von den vorhergehenden und von den nachfolgenden durch prägende Erlebnisse und Ereignisse in der Kindheit oder Jugend, die ihr weiteres Leben wirklich nachhaltig beeinflussen. So sind zum Beispiel die Babyboomer, die zwischen 1955 und 1969 geboren sind, zu denen übrigens ich gehöre, die erste Generation, die weder von einem Ersten noch von einem Zweiten Weltkrieg und hoffentlich auch nicht von einem Dritten Weltkrieg geprägt wurden und stattdessen permanent steigenden Wohlstand erlebt haben. Die Generation Z wiederum, also Sie und mutmaßlich Ihre Freundinnen und Freunde und Mitstudierenden, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden, die gehören zu einer Altersgruppe, die von einer Digitalisierung geprägt ist, die schon relativ komplett in ihrem Alltag integriert war und das ist. Also man könnte sagen Digital Native oder zu 100% digital. Sie kennen wahrscheinlich keine Telefone mehr, die an Kabeln und Dosen an der Wand hängen und wenn man sie nutzen wollte, zu Hause oder am Arbeitsplatz fest sein musste. Stattdessen völlige Normalität für sie Amazon, Flink, WLAN, Smartphones und Medienkonsum als Streaming, wann und wo auch immer Mann oder Frau will. Und diese Sozialisation, diese digitale Sozialisation der Gen Z weist noch eine weitere Besonderheit auf, weswegen sie besonders spannend ist. Diese Sozialisation hat nämlich über alle Länder dieser Welt in dieser Alterskohorte mehr oder minder so tatsächlich stattgefunden. Egal, ob Sie nach Asien schauen, nach Afrika schauen, in die USA oder bei uns hier in Europa, diese Generation ist digital geprägt, wie gesagt, von Land zu Land sicherlich und von Kontinent zu Kontinent etwas unterschiedlich, aber generell schon.
Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich kann mich da überall wiederfinden. Und das mit den verschiedenen Ländern und dass das überall gleich ist, hatte ich noch so gar nicht auf dem Schirm. Sehr interessant. Nachdem wir nun angeschaut haben, was diese Generation Z bzw. die jüngere Generation sind, würde ich nun gerne einen Blick auf die Kommunikation mit diesen sprechen. Also können Sie kurz erklären, wie diese Generation kommuniziert?
Ja, zum einen ist natürlich mal das technische Kommunikationstool oder das Instrument in des Wortes doppelte Bedeutung natürlich das Smartphone. Sie werden, wenn Sie mal über sich selbst nachdenken oder bei den anderen mal schauen, feststellen, eigentlich benötigen Sie jetzt von Natur aus noch eine dritte Hand, weil Sie Ihr Smartphone permanent in der Hand halten. Ob das nun in der S-Bahn ist, auf dem Sofa, im Bett oder in der Uni, auf dem Tisch. Und sogar auf dem Fußgängerweg, während Sie Ihren Screen checken und manchmal dabei sogar noch nicht mal mehr den Verkehr beachten und in die Gefahr kommen, einen Unfall zu bauen. Aber nun mal nochmal etwas wissenschaftlich ernsthafter. Für die Gen Z ist tatsächlich digital und medial ermöglichte Kommunikation mit quasi jedem, ob Mensch oder Unternehmen, zu jeder Zeit und an jedem Ort absolut normal, natürlich und selbstverständlich. Und da werden alle digitalen Medien, Kanäle und Plattformen genutzt, ob das ja nun WhatsApp ist, Messenger, Social Media oder E-Mail.
In unserer zweiten Special-Folge zum Forum war Christine Gasker, Gen Z von WeCreate, zu Gast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts PR Talk to Go. Wir befinden uns kurz vor dem diesjährigen LPRS-Forum und passend dazu ist hier unsere zweite Special-Folge. Ich bin Kirsten Gürtel und freue mich sehr, heute Christine Gasker begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
In dieser Minifolge widmen wir uns erneut dem Thema des Forums, Kommunikation der nächsten Generation, also, wie Christine sagt, der Gen Z. Diesmal liegt der Fokus auf deiner ganz individuellen Sichtweise als Creative Strategist bei der 916-Agentur WeCreate. Und da frage ich mich, wenn Unternehmen und Brands jetzt die Gen Z explizit als Zielgruppe erreichen wollen, wie spricht man diese Generation am besten an? Und an TikTok führt doch da eigentlich kein Weg vorbei, oder?
Genau, also das hast du schon richtig erkannt. Also 9:16 und TikTok ist da eigentlich the way to go, weil da wirklich einfach die junge Generation am aktivsten ist. YouTube Longform kann tatsächlich auch noch funktionieren, aber eher für die vielleicht etwas ältere Gen Z. Also man kann auch überlegen, dass man diese beiden Formate zusammenbringt. Da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Instagram ist tatsächlich eher zum Messenger geworden und geht auch wieder zurück zu den Anfängen, wo man sagt, okay, ich schaue mir vielleicht eher die Inhalte von Freunden wieder an oder ich hole mir vielleicht Inspiration. Inspiration könnte aber auch wieder Pinterest sein. Also da gibt es so Mischwahrnehmungen, sag ich mal. Aber wenn Brands wirklich erfolgreich werden wollen, sollten die schon auf TikTok gehen oder zumindest schauen, dass sie vielleicht ihre Kommunikation umstellen, weil da gibt es ja meistens schon eine auf Instagram oder auf YouTube, dass es da adaptiert wird, dass es nicht sich zu sehr widerspricht.
Fällt dir denn da, wenn wir gerade schon so in dem Thema drin sind, auch vielleicht direkt ein konkretes Best-Practice-Beispiel ein? Und wenn ja, warum erreicht diese Brand denn da gerade die Gen Z so gut?
Ich habe zwei Beispiele. Einmal nehme ich mir die Washington Post vor, mein internationales Beispiel, und Fanny Frisch. Also, was macht die Washington Post richtig gut? Die hat es verstanden, wie TikTok funktioniert. Also das heißt, welche Trends funktionieren, was interessiert die jungen Leute. Dieser Account schafft es, ist eine Washington Post. Ne? Man könnte sagen, man informiert irgendwie und man rattert ganz stumpf die Nachrichten durch. Nee, sondern die filtern vor, was ist relevant für die Zielgruppe, also für die junge Generation. Was ist deren Sprache? Und was ist deren Sprache heißt jetzt nicht so, okay, wir müssen nur in Jugendwörtern rumsprechen, sondern wie kann ich vielleicht einen Trend nutzen, um eine bestimmte Information rüberzubringen. Es geht halt immer noch um dasselbe. Die Washington Post bringt Informationen rüber, aber eben für eine junge Zielgruppe. Und die haben es wirklich gemeistert, die junge Zielgruppe anzusprechen mit einem eigenen Format. Da hört man am Anfang einen kleinen Trendsound, dann gehen die tiefer in die Thematik rein oder sie nutzen wirklich Trend-Creator, mit denen die zusammenarbeiten. Also es ist ein super Beispiel. Und auf der anderen Seite gibt es Fanny Frisch, die das Phänomen User-Generated Content aufgreifen. Das heißt, User interagieren mit einer Brand, schreiben denen auf Instagram Nachrichten, schicken denen Sprachnachrichten. Ne? Wir sind ja als junge Generation wahnsinnig vernetzt und auch die Hemmschwelle zu einer Marke ist total weit unten. Man schreibt einfach mal aus Jux eine Nachricht Und wenn die das aufgreifen und daraus Content machen oder darauf reagieren, fühlt man sich auch wahnsinnig gesehen und gewertschätzt. Und da fängt so ein Dialog an. Und da versteht man dann, ah ja, Kommunikation ist keine Einbahnstraße, sondern ich kann mit denen wirklich interagieren. Und das Coole ist, die junge Generation gibt einem meistens schon Ideen, was sie eigentlich von einem sehen wollen. Und das setzt Fanny Frisch super um, indem die coole Kommentare setzen und quasi für sich Werbung machen und gar nicht unbedingt selber Werbung schalten müssen.
Abgerundet wurde unser Forum-Special mit Ulrike Jureit. Sie ist Historikerin und Generationsforscherin und hat mit Franziska Wehr über den Begriff der Generation in unserem dritten Podcast-Special zum Forum gesprochen.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts PR Talk to Go Way to Forum. Mein Name ist Franziska Wehr und heute begrüße ich ganz herzlich Frau Dr. Ulrike Jureit. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo Frau Wehr.
Was denken Sie, woran liegt das? Warum beschäftigen wir uns auf einmal intensiver mit Generationen als vielleicht noch vor 20 Jahren? Oder ist das sogar ein Trugschluss, dass man jetzt nur denkt, man beschäftigt sich mehr damit als in früheren Jahrzehnten?
Ja und nein. Also als Historikerin müsste ich ganz klar sagen, also dass der aktuell so populär ist, das stimmt so nicht. Also der Generationenbegriff ist ein Begriff der Moderne. Der grenzt sich ja, also begriffsgeschichtlich begrenzt er sich ja von einem genealogischen Verständnis ab, also dass man sagt, familiäre Herkünfte werden eben genealogisch erzählt. Und dann beginnt in der Moderne das Verständnis, dass es eben nicht nur um familiäre Herkunft geht, sondern es geht eben auch um die Frage sozusagen der horizontalen Verknüpfung, also die und der Gleichaltrigen. Und das ist ein typisches Phänomen der Moderne. Und dann hat es immer wieder seit dem 19., 18., 19. Jahrhundert immer wieder Konjunkturen gegeben, wo dieser Generationenbegriff irgendwie attraktiv ist für viele Menschen. Und es hat meistens damit zu tun, dass andere Gemeinschaftsbegriffe aus irgendwelchen Gründen nicht mehr so attraktiv sind. Also die größte Konkurrenz ist sehr historisch gesehen sehr lange der Nationenbegriff gewesen. Also lange Zeit ist das Gefühl, sich gemeinschaftlich zu verorten und auch verbunden zu glauben, ist eben über den Nationenbegriff gelaufen. Und das erleben wir eben seit 1945, vor allem in Deutschland, nimmt eben dieser Bezug ab. Und der Generationenbegriff ist unheimlich populär, unheimlich attraktiv. Es gab schon mal so eine Phase, und zwar nach dem Ersten Weltkrieg. Da ist der Generationenbegriff so attraktiv und auch so entscheidend gewesen für das Selbstverständnis der Menschen, weil es um die Verarbeitung eines Krieges ging und dass viele Menschen eben versucht haben, diese Kriegserlebnisse dadurch zu verarbeiten, dass sie geguckt haben, wie machen das eigentlich Gleichaltrige? Also welche Deutung gibt es eigentlich für diesen Krieg bei etwa gleichaltrigen Menschen? Und was sich aber verändert hat, und dann komme ich jetzt zu dem, ja, es ist jetzt anders als vorher, was sich verändert hat, ist, dass wir seit ungefähr 20, 30 Jahren die Tendenz haben, unheimlich viele verschiedene Generationenbegriffe oder Generationen ausmachen zu können. Die zeitlichen Phasen werden immer kürzer. Man hat lange Zeit so ein Verständnis gehabt, ungefähr alle 30 Jahre setzt so eine neue Generation ein. Das hat ja mit familiären Reproduktionsvorstellungen zu tun. Aber seit ungefähr, ja, seit den 1980er, 70er, 80er Jahren sind die Zeitabschnitte immer kürzer. Also jetzt hat man das Gefühl, dieser Wandel ist so rasant, dass eigentlich ungefähr alle 10 Jahre irgendwie was Neues einsetzt. Und das kriegt dann auch immer wieder einen neuen Namen, also was weiß ich, es war mal Generation Golf und Elli und Z und alles Mögliche. Und dieses Inflationäre, sage ich mal, ja, das ist natürlich auf der einen Seite, ja, höhlt das diesen Generationenbegriff auch ein bisschen aus, weil er so häufig und inflationär benutzt wird. Auf der anderen Seite ist es ein Phänomen an sich, weil sich darin meines Erachtens ausdrückt, dass wir tatsächlich einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel erleben. Und dieser Wechsel, der drückt eigentlich nur aus, dass, also der drückt eine Suche danach aus, wie man diesen Wandel erklären kann und wie man diese ganzen unterschiedlichen Facetten, die da dranhängen, alles das, was sich so schnell verändert, wie man das in irgendeiner Form zu einem Begriff zusammenbringen kann. Und das, da bietet sich letztlich, das Generationenerlebnis bietet sich an, weil es ja auch die Unterscheidung von Jung und Alt mit sich führt. Und das ist eben immer noch für viele Probleme oder auch viele Konflikte ja ein sehr gängiges Muster, das nach Jung und Alt sozusagen aufzuteilen.
Schließlich endeten wir unsere vierte Staffel vor der Sommerpause mit Dorothee Menhardt, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Wissenschaft im Dialog. Wir haben mit ihr zu Wissenschaftskommunikation gesprochen und sie hat uns da ganz spannende Einblicke geben können.
Ich bin Sophie Siekert und ich freue mich darauf, heute gemeinsam mit Dorothee Menhardt über das breite Feld Wissenschaftskommunikation ins Gespräch zu kommen. Frau Menhardt leitet aktuell die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Initiative Wissenschaft im Dialog und ich freue mich sehr darüber, dass wir heute miteinander die Abschlussfolge unserer vierten Staffel produzieren. Schön, dass Sie da sind.
Danke für Ihre Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
Ganz persönlich muss ich sagen, klar, ich beschäftige mich jetzt neben meinem Studium mit dem Thema, aber so ein großes Interesse für Wissenschaftskommunikation habe ich erst bekommen, als sich alles um die Corona-Pandemie gedreht hat und das Thema riesengroß geworden ist. Sehen Sie seitdem auch ein gesteigertes Interesse in Wissenschaftskommunikation seit diesem Ausnahmezustand? Ist das geblieben, dieses Interesse? Ist das gestiegen weiter oder ebbt das sogar ab?
Tatsächlich haben wir da gar nicht so große Ausschläge feststellen können. Das Interesse an Forschung war wirklich vorher schon da. Gestiegen ist zu Beginn der Corona-Zeit das Vertrauen in die Wissenschaft. In dieser Hinsicht hat die Pandemie auch etwas Positives gehabt, wenn man so will. Erstmals konnten da ja auch alle tatsächlich live miterleben, wie Forschung funktioniert, wie sie sich fortentwickelt, welche Umwege sie manchmal macht, was verifizieren und falsifizieren bedeutet. Das war für uns als Gesamtgesellschaft ja erstmal neu und für die Wissenschaftskommunikation insofern tatsächlich auch ein Gewinn. Aber das letzte Wissenschaftsbarometer, die Daten stammen aus 2022, hat gezeigt, dass sowohl das Interesse wie auch das Vertrauen in Forschung und Wissenschaft stabil bleiben. Jeweils um die 60% der Befragten haben angegeben, dass sie Wissenschaft und Forschung eher oder voll und ganz vertrauen.
Das ist eine sehr hohe Zahl, das freut mich. Gerne würde ich jetzt noch einen Blick auf die Wissenschaftskommunikationscommunity allgemein werfen und erfahren, was diese derzeit am allermeisten beschäftigt. Gibt es beispielsweise ein Thema, was derzeit besonders en vogue für viele verschiedene Disziplinen ist? Ist das die Corona-Pandemie oder ist das das Laborfleisch, wie Sie vorhin gesagt haben, oder was ganz anderes?
Also wenn man das jetzt für die letzten 3-4 Jahre beantworten würde, dann würde man sicherlich Corona ganz stark hervorheben. Generell aber und disziplinenübergreifend beschäftigt uns das Thema Debattenkultur momentan sehr. Die haben wir auch zum Schwerpunktthema unseres Forum Wissenschaftskommunikation gemacht. Das ist so der große Branchentreff für Wissenschaftskommunikatoren im deutschsprachigen Raum. Und das Forum findet im November 2023 in Bielefeld statt. Wir organisieren dieses Forum jedes Jahr in einer anderen Stadt. Und diesmal wollen wir uns vor allem mit der Frage beschäftigen, was genau eine gute Streitkultur oder Debattenkultur ausmacht. Wie hat sich die Debattenkultur in den letzten Jahren verändert, auch mit Blick auf soziale Medien? Und wie wirken Angriffe und Hassrede auf WissenschaftlerInnen?
Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause und herzlich willkommen in der 5. Staffel unseres Podcasts PR Talk to Go. Im Oktober haben wir die erste Folge der 5. Staffel veröffentlicht und zu Gast ist Svea Grün gewesen. Sie ist Head of Digital Communication bei der Kommunikationsagentur Lauffeuer und Thema war das Fair-Chancy-Manifest und faire Agenturbedingungen. Herzlich willkommen zur ersten Folge der mittlerweile 5. Staffel unseres Podcasts PR Talk to Go. Ich bin Kirsten Gürtel und darf heute als allerersten Gast der neuen Staffel mit Svea Grün sprechen von der Kommunikationsagentur Lauffeuer. Herzlich willkommen und liebe Grüße nach Hamburg. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung und ich bin schon ganz gespannt, worüber wir uns gleich austauschen werden.
Denn wie viele andere Agenturen aus Deutschland auch, unter anderem Payo, Wake Up Communications oder auch Public Link, habt ihr euch als Agentur diesem Fair-Chancy-Manifest verpflichtet. Damit sind wir inhaltlich jetzt quasi auch mittendrin. Kannst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal kurz erläutern, was das dann überhaupt bedeutet, Teil von Fair-Chancy zu sein?
Die Fair-Chancy ist ja ein Community- und Content-Hub für faire Agenturen. Also es ist so ein bisschen so zu verstehen, dass mit der Zugehörigkeit bekennen sich Agenturen zu grundlegenden fairen Leitgedanken, die halt am Ende aktiv gelebt, sowie auch kontinuierlich, sowohl im Austausch mit Mitarbeitern als auch mit Kunden oder auch Partnerinnen sichergestellt und auch weiterentwickelt werden. Und hierbei geht es halt vor allem im Detail um faire Arbeitsbedingungen, Kundenbeziehungen,
Du würdest aber dann trotzdem nicht sagen, dass die Fair-Chancy in irgendeiner Weise den Agenturalltag und die Flexibilität von einer Agentur auch hemmt?
Nee, also ich würde sagen, hemmen auf gar keinen Fall, weil die Fair-Chancy bringt eigentlich nur Vorteile mit sich. Denn es ist ja wirklich so, diese Werte, die sie sich auch in diesem Manifest zugrunde gelegt haben, sind ja sehr positive Werte.
Ja, total, auf jeden Fall.
Ich glaube, da kann man also wirklich in keinster Weise davon sprechen, dass das irgendwas hemmt. Ich glaube, es fördert eher.
Die Agentur ist eine 10 von 10, aber Homeoffice ist nur an maximal einem Tag in der Woche möglich.
2 von 10. Also ich finde wirklich, Homeoffice ist mittlerweile ein Muss. Natürlich, ich finde es auch in Ordnung, oder ne, lässt sich vielleicht auch drüber streiten, aber ich finde es von meiner Sicht aus total in Ordnung, wenn man sagt, es gibt irgendwie 1-2 Anwesenheitstage die Woche, um auch das Ganze miteinander oder auch untereinander zu fördern, finde ich auch gut. Aber ich finde Homeoffice oder auch diese Flexibilität, die mit Homeoffice einfach einhergeht, ist mittlerweile einfach ein Muss.
Wir beenden das Jahr mit der 2. Folge der 5. Staffel unseres Podcasts und haben Thorsten Schabelon zu Gast. Er ist Leiter für Marketing und Kommunikation der Evangelischen Kliniken Essen-Mitte und er spricht mit uns über die Kommunikation eines Krankenhauses.
Hallo und herzlich willkommen zur 2. Folge der 5. Staffel des PR Talk to Go. Mein Name ist Sophie Siekert und ich freue mich sehr, diese Folge gemeinsam mit Herrn Thorsten Schabelon, Leiter des Bereichs Kommunikation und Marketing bei den Evangelischen Kliniken Essen-Mitte aufzunehmen. Hallo, Herr Schabelon, schön, dass du dabei bist.
Hallo Sophie, danke für die Einladung und ich freue mich sehr und bin gespannt, was ich alles beantworten kann.
Und wenn du jetzt aus diesem bunten Blumenstrauß, sage ich jetzt mal, 3 Punkte herausfischen müsstest, was deine persönlichen Highlights wären an der ganzen Arbeit im Krankenhaus und in der Kommunikation von dem Krankenhaus. Was wären diese 3?
Also es gibt so konkrete Highlights natürlich, so Momente, wo man sagt, toll, da hast du was kommunikativ erreicht, die jetzt losgelöst so vom eigentlichen Krankenhausbetrieb sind. Also wir helfen ja hier Menschen, wir helfen, dass Menschen gesund werden. Da ist natürlich, sag ich mal, jeder kleine Schritt, ganz toll, wenn jemand sagt, ich bin da krank hingegangen und gesund rausgekommen. Da haben wir mit der Kommunikation ehrlich gesagt gar nichts mit zu tun. Aber das ist halt so ein Purpose, wo man sagt, das ist doch toll, dass ich dafür arbeite oder da mitarbeite. Ich operiere nicht, ich mache ja auch keine Diagnosen, aber da wären wir dann so bei einem Beispiel. Wenn wir eine Geschichte haben von der Patientin oder einem Patient, der bei uns behandelt wurde, der halt todkrank war oder krank oder schwer krank, und der aber dank der Therapie hier dann weiterleben kann, dann kommt so ein bisschen Gänsehaut, wenn man so eine Geschichte dann in der Zeitung liest oder im Fernsehen als Beitrag sieht und sich einfach denkt, wenn jetzt nur 3 Leute zur Vorsorge gehen oder 2 Leute sagen, guck mal, da gibt es eine Therapie, da gehe ich jetzt mal hin, die können mir vielleicht helfen, während mir jemand anders nicht helfen kann, dann ist das schon sehr erfüllend, so im Kleinen. Anders sind es natürlich Themen jetzt aus der kommunikativen Sicht, beispielsweise zur Corona-Zeit, als ich dann noch im Uniklinikum war, wenn dann mal ein Mitarbeiter bei Markus Lanz sitzt. Also Markus Lanz interessiert sich in seiner Sendung jetzt nicht sonderlich für Essen ständig oder für Themen aus Essen. Aber wenn man sagt, Mensch, wir haben da ein Thema oder eine Persönlichkeit, die dann da als Gast sitzt, das ist dann toll. Oder wir haben viel mit Stern-TV gemacht. Das war auch immer toll, weil die tolle Sendungen gemacht haben, wo wir dann ein Bestandteil von waren. Und insofern ist das so ein bisschen im Großen wie im Kleinen, dass man sagen kann, oder noch ein Beispiel, es gibt ungefähr 2000 Krankenhäuser in Deutschland. Wir waren vor einigen Monaten groß im Stern, weil der Stern anhand einer Klinikliste uns mal so ein bisschen porträtiert hat, wie wir als, wir sind ja keine kleine Klinik mit 3000 Mitarbeitern, aber wir sind auch keine Charité. Aber wir machen hier beispielsweise im Bereich Brustkrebs, Krebs bei Frauen, also Gynäonkologie, Naturheilkunde machen wir wirklich eine bundesweit und auch teilweise darüber hinaus anerkannte Versorgung. Und wenn das dann entsprechend gewürdigt wird, also was wir hier wissen, was unseren Patientinnen und Patienten zugutekommt, wenn das auch medial gewürdigt wird und nicht sozusagen automatisch beim Thema Gesundheit auf die sicherlich tolle und große und wichtige Charité in Berlin geschaut wird, dann ist das schön, dass man sieht, dass es auch Leuchttürme in der Fläche gibt, die halt eine sehr gute medizinische Versorgung bieten.
Unsere Folge beenden wir immer mit einem Karriere-Hack. Deswegen jetzt wirklich die allerletzte Frage an dich. Und zwar, welchen Tipp würdest du all den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern geben, die noch ganz am Anfang von ihrer Karriere in der Kommunikationsbranche stehen? Jetzt gar nicht allgemein auf den Medizinbereich betrachtet, sondern einfach allgemein, was deine Learnings so sind.
Auch da ist wieder dieses Thema Offenheit und Neugier, finde ich, wichtig. Also wenn man am Beginn oder am Beginn des Studiums oder Ende des Studiums ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät, also sehr offen zu sein, damit man so seinen Weg findet, gar nicht so sehr, also ich hatte nie einen Karriereplan, sondern bei mir war das immer so, da hat sich irgendwie eins aus dem anderen ergeben und ich hatte jetzt nicht so, ich habe gesagt, ich will in 5 Jahren da sein oder da und ich habe wirklich jetzt schon im Rückblick, ich habe ja noch ein paar Jahre, die ich arbeiten werde, finde ich ein interessantes Arbeitsleben gehabt. Das ist mir, wie gesagt, es ist mir nicht zugeflogen. Ich habe die Sachen ja auch immer gerne gemacht und ich habe die, glaube ich, auch engagiert gemacht. Und dann kommt so ein bisschen eins zum anderen und dann ist vielleicht auch mal ein Bruch drin, aber auch aus dem ergibt sich dann was. Und dementsprechend ist es dieses nicht zu verbissen sein, sicherlich engagiert sein, offen für Themen sein, immer links und rechts gucken. Das war mir immer sehr wichtig. Ich lese gern Zeitungen, Zeitschriften. Ich könnte mehr Bücher lesen, sage ich immer, aber ich lese gern Zeitungen, Zeitschriften. Dann bekommt man auch einfach viel Themen mit. Und zwar von der Bild bis zur Süddeutschen oder bis zum Stern und Spiegel. Also jetzt nicht irgendwie nur, sondern auch einfach gucken. Und ich glaube, dann findet man so seinen Weg und das ist dann in der Regel auch ein interessanter Weg. Und wenn man so das Gefühl hat, was anders machen zu müssen, dann ändert man es auch mal. Und wie gesagt, manchmal kommt es auch von außen, manchmal kommt es von innen. Und dann kommt da am Ende des Tages, glaube ich, ein ganz interessanter Lebens- und Karriereweg. Karriere ist jetzt immer ein großes Wort, bei raus. Und ja, so hat das bei mir bisher sehr gut geklappt und damit bin ich auch sehr zufrieden.
Das war's heute wieder mit dem PR Talk to Go, dem Podcast des LPRS e.V. Folge uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, Twitter, Instagram, LinkedIn und Facebook. Viele weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.lprs.de. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest und wir vom LPRS wünschen dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.